Wir kommen zu der Lesung aus dem Wort Gottes und ich werde uns aus dem Buch Genesis Kapitel 35 lesen und das wird auch heute unser Predigttext sein. Erste Buch Mose, das Buch Genesis Kapitel 35 ab Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort ein Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen, nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort ein Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, so dass die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das ist im Land Kanaan liegt, da baute er dort ein Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, ein Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Vers 16. Danach brachen sie von Bethel auf, und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatten, da gebar Rahel, und sie hatte eine schwere Geburt. Als sie aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab, das ist Rahels Grabmal geblieben, bis zu diesem Tag. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bila, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel erfuhr es. Jakob aber hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, und Simeon und Levi und Juda und Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin, die Söhne Bilas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali, die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihn in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Kiriat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaak wurde 180 Jahre alt. Und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Das ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden und ich möchte vor der Botschaft beten. O Herr, wenn wir diesen Abschnitt in deinem heiligen Wort nun anschauen, so bitten wir, sprich du durch deinen Geist zu unseren Herzen, lass das Wort nicht nur an unsere Ohren gelangen, sondern gebrauche es, Herr, in der Kraft deines Geistes. Du siehst den Zustand eines jeden Einzelnen und sprich du, o Vater, hilf du meiner Schwachheit auf und hilf du mir auch, in Klarheit zu reden und jedem hier zuzuhören, zu deiner Ehre. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir haben mit dem Kapitel 34 abgeschlossen und der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, es war wirklich ein verstörender Abschnitt. Dina, der Tochter Jakobs, wurde Gewalt angetan und die Brüder von Dina, die Söhne Jakobs, nehmen grausame und unverhältnismäßige Rache an den Sichemitern. Und wenn du dir die Folgen vor Augen hast, wirst du nie wieder die letzten Verse im Kapitel 33 mit Leichtigkeit lesen, wenn du dort liest, dass Jakob sich bei Sichem ansiedelte. Und du weißt, was jetzt in dem 34. Kapitel passieren wird. Anstatt nach Bethel zu gehen, wohin Gott ihn berufen hat, siedelt er sich bei Sichem an und bleibt dort. Und wir wissen nicht warum, ob es eine gute Siedlung war, wo Handel betrieben wurde, was ein reiches Land war oder ein Teil besonders reich war. Wir wissen nicht, ob es einfach eine nette Gegend war. Wir haben es in Genesis 34 gesehen, es war nicht sehr nett. Aber das Land war vielleicht sehr günstig oder er hat das Land günstig bekommen. Ja, was immer es auch war. Vielleicht hat sich Jakob auch nur gedacht, es ist ein guter Ort, endlich Ruhe zu finden für seine Familie. Was immer es auch war, egal welche Vorteile das Land geboten hat, sei es finanziell, sei es beruflich, sei es karrieremäßig, landschaftlich, es hat sich als ein Desaster herausgestellt. Und Jakob ist sozusagen fast zum zweiten Lot geworden, aber Gott in seiner Gnade hat eingegriffen und Jakob aus dieser Situation befreit. Er hat es nicht erlaubt, dass Jakob in Sichem bleibt. Und so beginnt Genesis 35, Vers 1 mit dem Wort Gottes, wo Gott zu Jakob spricht und sagt, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort ein Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und hier sehen wir eine wunderbare Gnade Gottes und zugleich eine Warnung. Schau, Gott spricht zu Jakob und sagt ihm, Jakob, ich will völligen Gehorsam. Ich will nicht nur einen Teil deines Gehorsams, wie du das bei Sichem dargestellt hast, dass du bei Sichem in Kanaan angesiedelt bist, sondern ich will dorthin, wo du dein Gelübde abgegeben hast, dort sollst du hingehen. Gott will völligen, nicht teilweisen Gehorsam. Und Gott greift wieder gnädig ein und erinnert Jakob, geh nach Bethel. Das ist der Ort, wo du hingehörst. Und in diesem Kapitel finden wir drei Gemeinschaften zwischen Gott und Jakob und auch drei Beerdigungen. Drei Gemeinschaften und drei Beerdigungen. Schau, wenn du über die Gemeinschaften in diesem Kapitel nachdenkst, Gott spricht zu Jakob im Vers 1 und Jakob gehorcht nun dem Befehl Gottes und er geht nach Bethel. Die erste Begegnung oder die erste Gemeinschaft mit Gott. Dann liest du in den Versen 6 und 7, wie Jakob Gott ein Altar baut zur Anbetung. Die zweite Gemeinschaft mit Gott. Und dann in Versen 9 bis 13 spricht Gott zu Jakob und bestätigt seinen Bund. Drei Gemeinschaften mit Gott, die Jakob hier erfährt. Und dann lesen wir von drei Beerdigungen. Deborah stirbt im Vers 8, Rahel in Versen 16 bis 20 Und dann in den letzten Versen Isaak, Jakobs Vater. Es ist eine harte Schule für Jakob, wenn du dir das vor Augen hältst, was hier alles passiert in diesem Kapitel und so kurz zusammengefasst ist. Und Gott führt manchmal seine Kinder durch schwierige Zeiten. Es ist eine harte Schule von Leid für Jakob. Und genauso können vielleicht, oder auf ähnliche Weise, können vielleicht manche von uns auf Zeiten im eigenen Leben zurückschauen und sagen, es war ein schwieriges Jahr. Es war ein schwieriges Jahr. Vielleicht sind die Eltern erkrankt. Vielleicht ist Vater oder Mutter verstorben. Vielleicht ist man selbst immer wieder krank. Oder hat Erfahrungen gemacht, die nur schmerzlich sind. Und das alles innerhalb kurzer Zeit. Es war ein schwieriges Jahr. Vielleicht kannst du das auch sagen. Und du kannst dir vorstellen, wie Jakob durch diese schwierige und schmerzliche Zeit gegangen ist, mit all diesen Beerdigungen, die er hier erfährt, obwohl er diese herrlichen und auch süßen Gemeinschaften mit Gott hat. Und Derek Kidner, ein Kommentator, er sagt es sehr treffend, er sagt, Bethel, dieser Ort Bethel nimmt in Jakobs Leben denselben zentralen Platz ein wie für Abraham die Geburt Isaaks. Schau, Bethel prüft über mehr als 20 Jahre Jakobs Gehorsam und sein Festhalten an der Verheißung. Und seine Rückkehr nach Bethel markiert ein Ende und einen Anfang zugleich. Eine Zeit des Abschieds durch den Tod der alten Dienerin Deborah und der geliebten Rahel. Und ein Übergangspunkt, als die Verheißung erneut bestätigt wird und die Familie durch die Geburt Benjamins vollendet ist. Jakob, er wird noch weiterlesen, aber der Schwerpunkt verlagert sich nun auf seine Söhne. Und du siehst, dass Bethel für Jakob eine Prüfung ist. Eine Prüfung an der Verheißung Gottes festzuhalten, genauso wie für Abraham die Geburt Isaaks war. Wir sehen, wie viel hier passiert und wir möchten drei Punkte heute anschauen. Zuerst die Verse 1 bis 7, die Vorbereitung zur Anbetung. Diese radikale Reinigung. Schau, Gott spricht zu Jakob und sagt, geh nach Bethel und bau mir dort ein Altar. Erinnerst du dich, Jakob, erinnerst du dich, als du von Esau geflohen bist, deinem Bruder? Erinnerst du dich an dein Gelübde, das du mir gegeben hast in Genesis 28? Und nun geh, Jakob, und erfülle es. Und du verstehst, was es bedeutet, wenn Gott sagt, zieh hinauf und bau mir ein Altar. Er ruft Jakob zur Anbetung. Und Jakob weiß, was es bedeutet, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, dass hier ein gewisser Ernst dabei ist, eine gewisse Schwere ihm auf den Schultern liegt. Er muss erst noch eine Aufgabe erfüllen. Er sagt, wenn ich nach Bethel zur Anbetung Gottes gehe, dann muss ich zuerst mein Haus reinigen, mich vorbereiten. Und es ist so wichtig. Und das sehen wir so deutlich hier in diesem Abschnitt, in Versen 1 bis 7. Und vielleicht hast du schon mal diesen Merksatz gehört. Wer den Sonntag ehrt, der bereitet am Samstag sein Herz. Und das ist ein wichtiger Merksatz für uns, nicht wahr? Lieben, wenn wir als das Volk Gottes in die Anbetung Gottes kommen, dann ist das ein heiliges Zusammenkommen. Und wir sollten es uns vor Augen halten, bevor wir zur Anbetung Gottes kommen. Es ist nicht gut, wenn du bis spät in die Nacht deinen Tag mit irgendwelchen oder den Samstag mit irgendwelchen Gedanken oder verbringst und völlig erschöpft und müde in das Haus des Herrn kommst. Wer den Sonntag ehrt, bereitet am Samstag sein Herz. Schau, Gottes Bundesvolk versammelt sich vor seinem heiligen Thron, vor dem heiligen Thron Gottes. Es ist ein heiliges Zusammenkommen, um sein Wort zu hören, um Gott zu antworten. Hebräer sagt es, der Pastor im Hebräerbrief sagt, wir versammeln uns zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Es ist ein heiliges Zusammenkommen, wenn wir als Gemeinde zur Anbetung Gottes kommen. Unser Gott ist ein heiliger Gott und darum muss unsere Anbetung nach dem ihm verordneten Dienst in Ehrfurcht ausgeführt werden, in Geist und Wahrheit durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ohne ihn ist keine Anbetung wohlgefällig. Ihr Lieben, wir tun im Gottesdienst nicht, was wir wollen. Wir handeln oder gestalten den Gottesdienst nach dem regulativen Prinzip. Der eine oder andere wird es vielleicht mal gehört haben, aber was ist gemeint mit diesem regulativen Prinzip? Nun, es sagt ganz einfach, dass in den Gottesdienst nur das kommt, was Gott ausdrücklich in seinem Wort befohlen hat. Das heißt, wir tun das, was wir im Gottesdienst tun, nicht einfach, weil es uns gefällt, sondern weil Gott es ausdrücklich in seinem Wort geboten hat, befohlen hat. Und es steht im Gegenteil zum normativen Prinzip. Und gemäß diesem Prinzip findet die Anbetung Gottes bei so vielen Gemeinden mittlerweile statt. Was sagt das normative Prinzip? Es sagt im Prinzip, das, was Gott in seinem Wort nicht verbietet, das darfst du im Gottesdienst tun. Alles, was Gott nicht ausdrücklich in seinem Wort verbietet, ist erlaubt. So darfst du Gott anbeten. Das heißt, gefällt dir eine Lichtershow? Dann warum nicht? Das Wort Gottes verbietet es nicht. Aber wir, als das Volk Gottes, die das Wort Gottes ernst nehmen, verstehen, dass die Anbetung Gottes ein heiliges Zusammenkommen ist, und wir tun in der Anbetung Gottes das, was Gott ausdrücklich in seinem Wort geboten hat. Wir beten Gott in der Art und Weise an, wie er es in seinem Wort offenbart hat. Und Jakob, er versteht das. Er weiß, was in Sichem passiert ist, wie seine Söhne gemordet und geplündert haben, wie sie auch Götzen, Gold und all den Schmuck zum Götzendienst genommen haben. Und Jakob, er sagt, tut die fremden Götter weg von euch, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und du siehst, wie all das diese zeremonielle Reinigung beschreibt, die Vorbereitung auf die Gegenwart Gottes. Du erinnerst dich, der Priester zieht ein neues Gewand an, wenn er in das Heiligtum Gottes hineingeht. Es ist ganz einfach zu verstehen, du isst nicht am Tisch mit dreckigen Händen und hast Gemeinschaft in der Familie. Du gehst nicht von der Gartenarbeit direkt zur Anbetung Gottes. Nein, Jakob gibt uns symbolisch ein Bild der Reinigung, von der auch Paulus im Neuen Testament spricht, indem er sagt, dass wir Christus angezogen haben. Und Johannes schreibt an die Gemeinde in Sardes, dass einige ihre Kleider befleckt haben, aber diejenigen, die mit Gott wandeln, wandeln in weißen Kleidern. Du siehst, in dem, was Jakob hier beschreibt, in dem, was Gott uns hier wiedergibt, dieses geistliche Bild der Vorbereitung, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Die, die in der Gegenwart Gottes in Offenbarung 4,4 sind, sind auch die, die bekleidet sind mit weißen Kleidern. Und so sagt Jakob zu seinem Haus, reinigt euch, wechselt eure Kleider, denn wir wollen Gott anbeten. Bereitet euch vor, denn wir wollen Gott anbeten, diesen dreimal heiligen Gott, der sich in meiner Not oder immer wieder offenbart hat, mich getragen hat. Und sie entfernen alles, was sie von der Anbetung Gottes hindern könnte und gehen hin nach Bethel. Die Anbetung, die uns in die Gegenwart des heiligen Gottes bringt, verlangt eine äußere, genauso wie eine innere Reinigung. Wobei diese äußere Reinigung ein Ausdruck der inneren Reinigung ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bekannten, der sagte, ich gehöre zu keiner geistlichen Gemeinde, oder so rum gesagt, ich gehöre zur geistlichen Gemeinde Gottes. Ich brauche kein Mitglied einer lokalen Gemeinde zu sein. Ist völlig daneben. Du kannst nicht viel falscher liegen. Auch wenn es keine vollkommene Gemeinde hier auf Erden gibt, so ist die Zugehörigkeit einer lokalen Gemeinde der Ausdruck der Zugehörigkeit der geistlichen Gemeinde. Wenn wir Teil der geistlichen Gemeinde Gottes sind, durch Glauben an Christus Jesus, dann wird es ausgedrückt, indem wir auch einer lokalen Gemeinde dazugehören. Gott baut sein Reich und die lokale Gemeinde ist der sichtbare Ausdruck von Gottes Reich auf Erden. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Das ist so wichtig für uns zu verstehen, weil die Welt heute so viel, so eine Freilebigkeit propagiert. So eine Unverbindlichkeit. So. Und die Schrift ist hier sehr deutlich. Sie entfernen also die Götter und was passiert? Vers 5, der Schrecken fällt auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Und das ist erstaunlich, wenn du dir das vor Augen hältst. Jakob, er war so besorgt, du erinnerst dich an Genesis 34, Jakob war so besorgt nach der blutigen Rache seiner Söhne in Sichem, dass sich jetzt die Kanaaniter zusammenschließen und irgendwie Kampagnen oder gegen ihn sich zusammenschließen werden und ihn letztendlich vernichten werden. Er hat Angst. Aber hier siehst du, wie treu Gott seinem Wort und seiner Verheißung ist. Er lässt Schrecken auf das Land fallen, sodass es niemand wagt, Jakob und sein Haus anzufassen. Das ist so ermutigend, nicht wahr? Das ist so ermutigend, wie Gott für Jakob sorgt. Weit über das hinaus, was er sich vorstellen könnte. Er lässt ein Schrecken auf das Land fallen. Und Gott hat gnädig zu Jakob gesprochen und Jakob gehorcht dem Wort der Gnade. Und Matthew Henry, er sagt, der Weg der Pflicht ist der Weg der Sicherheit. Der Weg der Pflicht ist der Weg der Sicherheit. Solange Sünde im Haus Jakobs ist, fürchtet sich Jakob vor den Nachbarn. Jetzt, nachdem die fremden Götter entfernt sind, fürchten sich die Nachbarn vor ihm. Der Weg der Pflicht ist der Weg der Sicherheit. Wir ermutigen für uns, wenn wir aufrichtig dem Wort Gottes, der Wahrheit Gottes gehorchen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir wissen dürfen, Gott ist mit uns. Die Vorbereitung zur Anbetung, diese Reinigung, der zweite Punkt, die Anbetung selbst, Gottes Nähe im Schmerz, Verse 6 bis 15. Jakob und sein ganzes Volk, sie gehen nun nach Bethel und er baut ein Altar und er nennt den Ort El Bethel. Du weißt aus Genesis 28, 18, was Bethel bedeutet, das Haus Gottes. Aber wieso nennt Jakob diesen Ort El Bethel? Das heißt El für Gott. Und damit Gott des Haus Gottes. Jakob weiß, dass Bethel ein besonderer Ort ist. Aber Jakob weiß auch, dass der Ort ohne den Gott Bethels nichts ist. Und du siehst hier die Betonung auf Gott von Bethel, nicht auf dem Haus Gottes, sondern auf dem Gott dieses Hauses. Und nochmal Matthew Henry, er sagt es so treffend. Der Trost, den die Heiligen in den heiligen Ordnungen, Taufe und Abendmahl haben, kommt nicht so sehr von Bethel, dem Haus Gottes, sondern von El Bethel, dem Gott des Hauses. Die Ordnungen sind nur leere Dinge, wenn wir Gott nicht in ihnen begegnen. Schau, der Punkt von Bethel ist nicht, dass es ein heiliger Ort ist, der Jakob Gnade geben kann. Es ist ein Ort, es ist ein Werkzeug in der Hand des gnädigen Gottes und dem Gott eine Symbolik zuschreibt. Aber der Punkt ist, dass der Ort, an dem der Gott von Bethel ihm tatsächlich begegnet ist, dass der Gott von diesem Haus Gottes sich hier offenbart hat und Jakob Gnade geschenkt hat und seinen Glauben gestärkt hat. Es ist Gott, der ihm hier begegnet ist. Es ist der Ort, wo Gott ist und wo Jakob Gott begegnet ist und wieder begegnen wird, um seinen Bund zu bestätigen. Und du findest inmitten von Jakobs Gemeinschaft mit Gott den Vers 8, der uns sagt, Deborah ist gestorben. So mittendrin findest du diesen Vers. Und du fragst vielleicht, wer Deborah ist und was sie hier verloren hat. Es ist nicht Deborah ist nicht die Magd von Lea, auch nicht die Magd von Rahel. Der Vers sagt uns, es ist Rebekkas Amme, die Amme von Jakobs Mutter, eine treue Magd, die so viele Jahre in der Familie gedient hat. Und vielleicht ist sie nach dem Tod Rebekkas in die Familie Jakobs gekommen und ist bei ihm geblieben. Sie hat vermutlich eine wichtige Rolle im Leben Jakobs gespielt, eine Rolle, die wir nicht kennen, aber Jakob sehr wohl. Und was es auch ist, obwohl sie eine Magd war, wurde sie in der Familie sehr geschätzt und geliebt. Warum? Oder woher haben wir das? Wo sehen wir das im Text? Nun, zum einen, es sind nicht viele Mägde, die in der Schrift mit Namen genannt sind. Deborah wird genannt. Und ihr wird ein ehrbares Gedenken gegeben. Sie wird unterhalb von Bethel, das auf dem Hügel liegt, begraben. Und wir wissen nicht genau, weshalb Deborah erwähnt wird. Aber wir sehen auch den Schmerz, den Jakob hat, indem er auch Alon Bakut, den Ort nennt, an dem sie begraben wurde, die Klageeiche. Es war ein Schmerz für ihn, dass Deborah gestorben ist, die so viele Jahre ihn begleitet hat. Und du siehst hier, und Deborah gehört hier genauso dazu, und was auch ein Grund ist, warum sie erwähnt wird. Du siehst hier in diesem Kapitel so viele Meilensteine. Schau, Jakob, er kommt endlich zurück nach Bethel. Er baut dort ein Altar, Deborah stirbt. Gott wiederholt seinen Bund. Jakobs Name, Israel, wird bestätigt. Rahel stirbt, Isaac stirbt. Es passiert so viel und mit dem Tod Deborahs wird uns in gewisser Weise gezeigt, dass ein Meilenstein erreicht ist. Ein Teil vom Leben Jakobs ist abgeschlossen und ein neuer Anfang beginnt. Israel. Und bevor wir dazu kommen, schau, wie gnädig Gott in all dem ist. Ihr habt es anfangs erwähnt, für Jakob ist es kein einfaches Jahr. Oder keine einfache Zeit. Aber schau, inmitten von dem Tod und dem Leid, was Jakob widerfährt, ist Gott. Gott ist dort. Er gibt ihm den Zuspruch seines Bundes. Schau, Gott erscheint Jakob in den Versen 9 bis 15. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist umgeben von zwei historischen Ereignissen. Deborah stirbt und Rahel stirbt danach. Und zwischendrin, in der Mitte, findest du diese Gemeinschaft mit Gott. Seine Fürsorge, seine Milde. Es ist diese Milde und Fürsorge für seine Kinder. Schau, Gott erwählt die Zeit nach dem Tod Deborahs, um Jakob zu trösten und ihn zu stärken für das, was noch bevorsteht. Er besucht mit seiner Gegenwart seinen Knecht, der leidet und schwach ist und Trost braucht und Kraft braucht. Und Gott kommt zu Jakob in der Zeit seiner größten Not, der bereits Schmerz im Tod Deborahs erfahren hat, und schon bald wird er jetzt seine geliebte Frau verlieren. Und Gott ist mit ihm, er lässt ihn nicht in der Zeit seiner Not allein. Gott weiß, dass Jakob seine Gnade braucht, vor allem in dieser Zeit. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir das alle verstehen und begreifen. Das, was Jakob hier widerfährt, sehen wir auch immer wieder in unserem Leben. Manchmal bist du vielleicht dazu geneigt, so zu ermatten unter dem Problem, die du vielleicht hast in deinem Leben. Manchmal bist du vielleicht dazu geneigt, auch die Gemeinde Gottes aus Bequemlichkeit ausfallen zu lassen. Und ich bin mir sicher, hier ist keiner, der aus Bequemlichkeit den Gottesdienst ausfallen lässt. Aber ich möchte, dass wir diese Wahrheit verstehen von dem, was hier gesagt wird, was uns hier auch durch das Wort Gottes gelehrt wird. Wir finden unsere Ruhe im Haus Gottes, wo wir Gott begegnen. Wir finden Stärke für unsere Seele in dem Haus Gottes, wo wir Gott begegnen. Wo wir zusammenkommen, um ihn anzuschauen. Wenn wir zur Anbetung Gottes kommen, betreten wir nicht nur einen Raum, sondern wir kommen in die Gegenwart Gottes, in das Haus Gottes, wo er uns durch seinen Gnadenmitteln begegnet und zu unserem Herzen spricht, uns tröstet, uns Kraft gibt. Und hier erfüllt sich Gottes Verheißung, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht, sagt der Psalmist. Und manchmal meinst du vielleicht, dass deine Seele über die Woche so ausgelaugt und zerrissen ist mit all den Aufgaben und all den Herausforderungen und du schaffst es nicht mehr. Aber gerade hier ist der Ort, wo Gott durch sein Wort und durch seine Sakramente wirkt und uns seine Gegenwart wahrnehmen lässt. Wir sehen die Verheißung Gottes in Christus erfüllt. Wir freuen uns in dem Werk, das er vollbracht hat, und finden Ruhe bei ihm. Für unsere Seele. Wir finden hier Trost, Frieden, neue Kraft. Nicht aus eigener Kraft, wo wir uns einfach selbst motivieren, komm, du schaffst es, sondern durch die Gnade und Gegenwart Gottes, die unsere Seele heilt und stärkt. Und versteh mich nicht falsch. Du kannst allein zu Hause das Wort Gottes oder dir eine gute Predigt anhören. Du kannst auch zu Hause singen, auch mit deiner Familie. Du kannst dich am Wort erfreuen, Trost und Kraft auch dort finden. Aber es ist etwas anderes, wenn wir als Gemeinde gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen, gemeinsam ihn verherrlichen, weil wir als ein Bundesvolk dazu aufgerufen sind, in Gottes Gegenwart gemeinsam zu kommen. Denn es ist seine Braut, die er erkauft hat in dem Blute Jesu Christi. Und das ist der Ort, wo wir gemeinsam unsere Stimmen erheben und Gott erhöhen. Am Tag des Herrn, den Gott abgesondert hat, weil es der Tag ist, den Gott für sein Volk zur Anbetung ausgesondert hat. Und ihr Lieben, wir haben so ein großes Vorrecht. Schau, jeden Sonntag kommen wir vielleicht zerbrochen oder geschlagen in den Gottesdienst. Wir hören Gottes Wort, wir sehen seine Herrlichkeit. Wir dürfen zum Tisch des Herrn kommen als seine Kinder und werden durch diese greifbaren Elemente gestärkt, ermutigt, durch sein Wort, das zu unseren Herzen spricht, durch seinen Geist, durch die Gemeinschaft untereinander, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wir sind wahrlich Gesegnete Gottes und lass uns niemals dieses große Vorrecht mit Leichtigkeit zur Seite schieben. Ich bin heute zu müde oder ich schaffe es nicht. Dann lass uns die Herrlichkeit Gottes gemeinsam anschauen in der Liebe Jesu Christi. Der Psalmist David, eines erbitte ich von dem Herrn, Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht. Wir haben die Vorbereitung zur Anbetung, wir haben die Anbetung selbst angeschaut. Lass uns zum dritten Punkt kommen, Gottes Verheißung. Gottes Verheißung geht weiter, die Verse 16 bis 29. Ich habe schon erwähnt, dass wir einige Meilensteine in diesem Kapitel sehen im Leben Jakobs. Und wir können nicht auf jedes Detail eingehen, aber ich möchte noch kurz auf und nur kurz auf drei Punkte hindeuten. Schau, zum einen, du findest oder du erinnerst dich an Abraham, als er Kanaan unter dem fremden Volk ist, und in Genesis 12 baut er ein Altar im Land Kanaan unter dem fremden Volk. Was für ein Zeugnis, nicht wahr? Er baut das Haus Gottes, den Tempel, und du siehst es als eine Prophezeiung auf die Erfüllung der Verheißung Gottes, dass dieses Land wird einmal Abraham, deinem Nachkommen, gehören. Und schau, der Altar ist der Ort, wo Gott wohnt, und wo immer Gottes Volk hingezogen ist, haben sie einen Altar gebaut. Sie haben ihn nicht nur gebaut, um Gott anzubeten, sondern auch zu verdeutlichen, dass Gott hier wohnt. Und der Altar bezeugt genau diese Wahrheit. Und Jakob, er tut hier das Gleiche, indem er einen Altar baut. Und schau, es wirft sozusagen einen Schatten in die Zukunft. Es wirft einen Schatten in die Zukunft, dass Kanaan wird dem Volk Israel gehören. Es wird eingenommen werden. Es wird Gottes Volk gehören. Es sind sozusagen prophetische Leuchter, diese Altare, die immer wieder im Kanaan gebaut werden, die genau auf diese Wahrheit hindeuten, dass Gott hier wohnt und dieses Land wird seinem Volk gehören. Es ist die Verheißung an Abraham, die immer realer wird, die immer mehr erfüllt wird. Und dann liest du in den Versen 16 bis 20 von Rahels Tod und der Geburt von Benjamin. Und auch hier, du kannst dir den Schmerz vorstellen, aber du siehst auch hier wieder einen Teil der Erfüllung Gottes, von Gottes Verheißung. Schau, die Zahl der Söhne Jakobs ist nun vollständig. Es sind nun 12 Söhne und sie werden für uns in den Versen 23 bis 25 aufgezählt. Und diese 12 Söhne repräsentieren ganz Israel. Und du findest die gleiche Zahl im Neuen Testament, die 12 Apostel. Und Mose hält diese Zahl fest, weil diese 12 Stämme bedeutend sind und sie das restliche Alte Testament ausmachen. Schau, Gott erfüllt seine Verheißung Schritt für Schritt. Auch hier der nächste Meilenstein ist erfüllt. Die 12 Söhne sind nun vollständig in dem Land und in den Nachkommen. Erfüllt Gott seine Verheißung. Und all das sind Bilder für uns. Sie weisen auf Christus hin, auf den einen Nachkommen und dem Himmel als unserem himmlischen Kanaan. Das sind Bilder, die auf die Realität in Christus und auf die Ewigkeit hinweisen. Und Gott erfüllt das immer mehr. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite, auf den noch hinweisen möchte, ist Vers 22. Du siehst, was Ruben hier tut, indem er bei der Nebenfrau Jakobs Bila liegt. Rahel stirbt. Eine Zeit der Trauer. Und dann verübt Ruben Unzucht. Und Mose gibt dieses schockierende Bild nur kurz wieder. Und erst später in Genesis 49, den Versen 3 bis 4, erfahren wir das harte Urteil für Ruben oder über Ruben. Aber denk kurz darüber nach, was es für das Gesamtbild bedeutet. Wenn du einen Schritt zurückgehst und betrachtest, was Mose uns hier an verschiedenen Stellen wiedergibt. Erinnerst du dich noch ans letzte Kapitel? Welche Söhne haben so schwer gesündigt oder sich versündigt? Es war Simeon und Levi, nicht wahr? Die immer wieder erwähnt werden, wie sie Rache geübt haben, über das Maß hinaus. Und wer ist der Älteste unter den Söhnen Jakobs? Es ist Ruben, nicht wahr? Wer kommt danach? Simeon und dann Levi. Und wer ist der vierte Sohn? Juda. Verstehst du, was Mose hier tut? Mose ergibt uns nicht nur einfach eine Beschreibung von der Sünde Rubens, sondern ergibt uns und erklärt uns die Gründe, warum Ruben, Simeon und Levi ihr Recht als Erben oder Familienoberhäupter verloren haben und die Verantwortung zu Juda kommt, dem vierten Sohn, ein junger Löwe, Juda, von dem das Zepter nicht weichen wird. Ihn werden seine Brüder preisen, denn aus ihm bringt Gott den Samen der Frau hervor, unseren Herrn Jesus Christus. Und du siehst, wie auch hier Gott seine Verheißung weiter erfüllt und uns offenbart, wie das Recht zu Juda kommt. Und in gewisser Weise auch geteilt wird in Josef, aber das werden wir nächstes Mal sehen oder übernächstes Mal. Lass mich mit dem letzten Hinweis schließen, dem dritten Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Die Verse 9 bis 10. Schau, Gott wiederholt die Verheißung an Abraham und Isaak und sie gilt nun auch Jakob. Und in diesem letzten Treffen mit Jakob sagt Gott, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Vers 10. Jakobs Name wurde bereits in Kapitel 32 geändert. Wir haben das schon gesehen. Warum hier also nochmal erwähnt? Schau, der Fokus von Jakob wird nun immer mehr auf die Betonung der Gemeinschaft gesetzt. Israel. Es ist der Bund und die Erfüllung des Bundes, der sich jetzt mehr und mehr auftut und Gott verdeutlicht diese Veränderung in seinem Namen. Und schau, das ist so kostbar zu sehen. Gott sagt in diesem letzten Treffen mit Jakob, Jakob, du bist nicht mehr Jakob. Du bist jetzt Israel. Und Jakob, ich will nicht mehr über dich nachdenken als Jakob, sondern Israel. Schau, Gott sieht von nun Jakob als Israel. Und hier findest du diese kostbare Wahrheit in der Rechtfertigung. Gott schaut auf uns nicht, was wir in uns selbst sind, sondern was wir in Christus Jesus sind. Und Gott sagt zu Jakob, dein Name ist Jakob, aber ich sage dir, du bist Israel. Was für ein Wort der Gnade aus dem Mund Gottes. Jakob, du bist mein. Jakob, das Alte ist vergangen. Jakob, du bist Israel. Siehe, ich mache alles neu. Und das ist das letzte Mal, dass Gott sich Jakob offenbart. Und es ist das Ende der persönlichen Offenbarung Gottes. Wir werden es später sehen. Gott offenbart sich Josef nur noch in Träumen. Wie offenbart sich Gott Mose? Mose sieht Gott nur noch von hinten. Und wie ermutigend, all das zu verstehen und zu sehen, dass trotz all dem Leid, was hier beschrieben ist, Gott ein so wunderbarer, treuer Gott ist, der seine Verheißung immer mehr erfüllt und zu Christus uns führt. Isaak stirbt und der Fokus setzt sich nun auf die Söhne Jakobs, auf das Volk Israel, das letztendlich zu dem Nachkommen führt, der unsere Rechtfertigung ist, Jesus Christus. Und all das ermutigt uns, Gott in seiner Verheißung zu sehen, wie er sie erfüllt, indem wir auch ein Teil seiner Verheißung sind, allein durch Glauben, allein in Christus. Was für einen wunderbaren Gott wir haben, der uns in unserem Schmerz und in unserer Not begegnet und wir auf Christus schauen dürfen. Amen.